Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Die größten Weltenbummler des Fußballs haben wir für euch.
Was Sanés Wiederauferstehung mit Alaba und Nagelsmann zu tun hat.
Golfer Matthias Schmidt, der spricht mit uns nach seinem sensationellen zweiten Platz bei der Dutch Open.
Und das deutsche Tischtennis räumt mal wieder ab.
Ja, das sind sie, unsere heutigen Themen. Die Stand jetzt um 7.07 Uhr am Montag, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportsgeschichte. Und da geht's um den Battle of the Sexes.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast der Woche, muss man sagen, also jedenfalls mal eures Tages. Wie ihr hört, haben wir mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SED ein bisschen was vorbereitet. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus und es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und dabei im internationalen Fußballzirkus ist auch wieder ein Name, auf dem schon ganz schön viel Staub lag. Marco Marin. Kurze Zeit war er vereinslos, jetzt hat er einen neuen Arbeitgeber.
Ja, sofort kickt er für den ungarischen Meister. Andreas, ich spreche das mal aus, ne? Ungarische Namen sind nie so deins, ne?
Nein, bitte.
Ferencváros Budapest. Unter dem ehemaligen Kölner Trainer, den kannst du besser aussprechen.
Peter Stöger?
Ja, genau, so ähnlich. So ähnlich. Peter Stöger.
Ja, ist ein Schweizer, gell?
Grüß Sie, Herr.
Marin ist mittlerweile 32, ja, ist mittlerweile 32 Jahre. 2007 hat er bei Borussia Mönchengladbach sein Profidebüt gegeben. Mit Sevilla und mit Chelsea hat er die Europa League gewonnen und Budapest ist seine 12. Profistation. Er ist ein echter Wandervogel.
Ja, oder wenn man böse ist, könnte man auch sagen, eine Pfandflasche. Aber das ist gemein. Ja. So fies sind wir nicht.
Ist gemein, aber er hat jetzt auch, das war nie der hellste Stern am Fußballhimmel.
Das stimmt mal aber ganz immerhin. Kurz. Also 2007, 2008, ja, da war es mal etwas heller um ihn, aber danach wurde es auch dann relativ schnell dunkel. Auf jeden Fall ist er durch Spanien, Italien, England, Serbien und Saudi-Arabien gekommen. Ja, nur ist er in Ungarn.
Aber 12 Clubs in 6 Ländern, das ist ja noch harmlos gegen einige andere fußballerische Wandervögel, ne?
Ja, Christian Vieri zum Beispiel, der hat für 13 Vereine gekickt. Oder Kevin Prinz Boateng, da ist Hertha, glaube ich, Club Nummer 15, wenn ich richtig gezählt habe.
Ach du großer Gott, muss ich mir mal vorstellen. Aber auch das ist im Verhältnis noch wenig. Der Japaner Dan Ito wechselte 25 Mal den Verein, kickte in 22 Ländern auf 2 Kontinenten, Asien und Ozeanien. Er wollte eigentlich jedes Jahr ein anderes asiatisches Land kennenlernen, kickte aber nicht in Zentral- und Westasien. Kann er jetzt vielleicht ja als Trainer nachholen?
Das kann er ja mal versuchen, wäre natürlich auch so eine Art Rekord. Aber über seine imposanten Wechselzahlen, da kann ein Deutscher nur lachen. Lutz Pfannenstiel nämlich, der lächelt da müde drüber. Der hat nämlich 27 Mal den Verein gewechselt, spielte als Profi in 13 Ländern. Und übrigens, und das macht ihn so einzigartig, auf allen 6 FIFA-Kontinenten. Hat aber auch alles erlebt, ne? Inklusive Knastaufenthalt, Nahtoderfahrung, da war wirklich alles dabei in seinem Leben.
Ja, ist richtig. Also das ist aber sogar 31 Clubs gesehen, hat der Uruguayer Sebastian Abreu, ehe er dann in diesem Jahr mit mittlerweile 44 Jahren seine Karriere nach 31 Clubs beendete.
Stand jetzt aktuell.
Nach dem 1:1 von Wolfsburg und Frankfurt ist Bayern München wieder Tabellenführer und einer der Helden beim 7:0 über Bochum war Leroy Sané.
Ja, raus mit Applaus. Das war Sané dann auch lange Zeit bei den Bayern nicht gegönnt gewesen. Noch vor 4 Wochen, da hatten die Fans in der Allianz Arena nach dem Spiel gegen Köln ihn ja gnadenlos ausgepfiffen.
Ja, aber nach der Bayern-Gala gegen Bochum gab es nur freundliche Reaktionen. Sané hat aber auch ein tolles Spiel gemacht, muss man sagen. Durfte nach 62 Minuten runter und sich seine Ovationen abholen.
Und die hat er sich wirklich redlich verdient. Du hast es gesagt, tolles Spiel gemacht. Tolles Freistoßtor, vor allen Dingen aus 25 Metern hat er geschossen. Und damit ja auch nach holprigem Start den Bayern ja, letztlich diesen Weg zum 7:0, ich sag mal, freigeschossen. Und danach hat er mit ein paar Tempo-Dribblings und auch mit einem Vorbereitungsakt auf das Tor von Kimmich dann ja auch geglänzt.
Sané also vom Saulus zum Paulus. Du hast es gesagt. Also so lange sind die Pfiffe ja noch gar nicht her. Wir hatten vor der Länderspielpause ja auch hier darüber diskutiert, ob er überhaupt nominiert werden sollte für die Nationalmannschaft. Mhm. Ich hatte damals gesagt, ja, bringt ihm vielleicht Selbstvertrauen, wenn er da mit darf. Und da ging dann eigentlich seine Leistungskurve dann ja auch wieder nach oben.
Ja, es dürfte wirklich ein wichtiger Punkt gewesen sein, dass er da mit dabei war bei der Nationalmannschaft, da Selbstvertrauen gesammelt hat unter Hansi Flick. Ein anderer Punkt sicher, dass die Pfiffe nach dem Spiel gegen Köln ihm ziemlich wehgetan haben. Das wollte er noch nicht nochmal erleben, das hat er auch selber gesagt. Und da hat er sich einfach jetzt richtig reingekniet, Gas gegeben und vor allem auch ja auf dem Platz gearbeitet, auf Terrain, wo er sonst eher selten zu finden ist. Das war auch was, was Julian Nagelsmann dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel stark herausgestellt hat.
In den zwei Spielen vor der Nationalmannschaft war er schon sehr engagiert und hat Gas gegeben. Und ich finde, dass er eine ganz, ganz extrem gute Entscheidung getroffen hat, ohne dass ihm die irgendeiner mitgeteilt hat, dass er einfach vielleicht in den Momenten, die jetzt nichts mit seinem Riesentalent zu tun haben, sich volle Kanne reinwirft, weil das dann honoriert wird und er so in gute Spielsituationen kommt. Und das hat er, sagen wir mal, Thema Gegenpressing, unglaubliche Schritte gemacht. Auch heute wieder, erinnere mich in der Mitte der ersten Halbzeit mal eine Aktion, wo er nachverteidigt, 30 Meter, dann kurz vor dem eigenen 16er den Ball gewinnt. Ja, gleiches hat er dann auch bei der Nationalmannschaft gezeigt und heute ein Tor gemacht. Auch so offensiv eine sehr gute Position.
Ja, der Trainer spricht's an. Sich reinhauen, endlich mal wieder verteidigen. Das mussten auch Robben und Ribéry erstmal lernen und verinnerlichen. Das ist jedenfalls das eine, aber die Leistungsexplosion liegt ja auch noch in einem anderen Punkt begründet, seiner Position auf dem Feld. Nagelsmann setzt ihn nämlich mittlerweile in anderer Rolle ein, die ihm deutlich besser liegt als die zuvor, ganz draußen an der Linie.
Man versucht ihn ja immer so ein bisschen auf die Positionen am Flügel zu beschränken. Jetzt hat er zum vierten Mal in Folge bei mir auf so einer auf einer 8 gespielt oder auf einer 10 im Halbraum, wo er unglaubliche Qualitäten hat und wo wir dann mit dem Tempo, mit Fonsi und mit ihm natürlich viele gute Angriffe starten können. Ja, ich habe mehrfach betont, dass wir nicht so viel über ihn reden sollen, sondern ihn einfach machen lassen sollen. Und er braucht wie jeder Mensch eine gute Beziehung zum Trainerteam und zu den Fans, um sich wohl zu fühlen und Gas zu geben. Und ich glaube, das ist gegeben. Und ich habe ja schon oft betont, dass der herausragend gut ist und dass wir viel Freude an ihm haben werden. Und das zeigt jetzt auch in den letzten Wochen.
Ja, und hoffentlich dann auch noch viele weitere Wochen. Wir haben uns ja beide schon so als Fans, als Sympathisanten von Leroy Sané hier auch geoutet. Also darf gerne so weitergehen. Und dass er ein Freistoßtor gemacht hat, das ist übrigens die Schuld von David Alaba.
Wieso das?
Ja, der ist ja nicht mehr da und früher hat er ja viele Freistöße bei den Bayern geschossen, ja auch nicht immer unbedingt gut geschossen. Jetzt darf er Sané öfters und ich könnte mir vorstellen, dass er nach diesem Tor dann auch noch ein paar Mal öfter treffen darf oder schießen darf.
Ja, muss man sagen, war ja auch eine richtig schöne Bude, wobei man dabei auch feststellen muss, dass Bochums Mauer ihm bei seinem Freistoßtor ja auch ein bisschen geholfen hat. Aber die Lücke muss ja dann auch erstmal gesehen und ausgenutzt worden, spricht auch für sein neues, das alte Selbstvertrauen.
Top und Flop.
Man hätte Sané auch zum Top des Tages machen können, aber das wäre ja langweilig. Wir haben uns deshalb für die 7-malige Olympiasiegerin Isabel Werth entschieden, denn wir haben es neulich ja schon mal gesagt, wenn sie unter Druck ist, dann ist sie eigentlich immer am besten. Und sie hat, das haben wir auch gesagt, gute Pferde in der Hinterhand, wie jetzt beim CHIO in Aachen. Da hat Qantas sein ganzes Potenzial ausgespielt und seiner Reiterin nach dieser enttäuschenden EM, und im Prinzip war Olympia ja auch ein bisschen enttäuschend verlaufen, trotz der Medaillen, dann wieder in die Spur geholfen. Werth gewann zum 14. Mal den großen Dressurpreis beim CHIO.
Und man hätte auch durchaus Mesut Özil zum Flop des Tages machen können, aber da wollen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Jetzt eine Schwurbler-Wahlempfehlung zu geben, furchtbar. Gucken wir mal lieber aufs Eishockey, ja? Nach 2 Siegen in Folge wieder verloren haben die Eisbären Berlin gegen die Adler aus Mannheim. Berlin ist damit unser Flop des Tages. Denn der amtierende Meister ist damit ins Mittelfeld der deutschen Eishockeyliga abgerutscht, weil die Truppe viel zu ineffizient und ungefährlich war. 64 Schüsse, aber kein einziger flog davon ins Tor des Gegners. Das ist unser Flop.
Stand jetzt aktuell.
Ja, 3 Schläge fehlten am Ende zum Sieg und damit zum ersten Titel auf der European Tour für Matthias Schmidt, den 23-jährigen Golfprofi aus Regensburg.
Er hat überhaupt erst im Juni das erste Mal einen Cut auf der European Tour überstanden und landete jetzt bei den Dutch Open auf Platz 2 hinter dem Sieger Christopher Broberg aus Schweden.
Aber enttäuscht war Schmidt trotzdem nicht, obwohl seine furiose Aufholjagd und seine starke 66 am Schlusstag ja letztlich nicht ganz belohnt worden waren.
Ja, das hat er im Interview verraten. Die Töne hat die European Tour bereitgestellt.
Ja, natürlich. Also so wie ich heute gespielt habe, kann ich überhaupt nicht unzufrieden sein, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Ich bin mega stolz, dass es so geklappt hat. Und ja, war einfach eine tolle Woche für mich.
Woher kommt dieses Selbstvertrauen, dass er dann auch den Tag, am vierten Tag und überhaupt die ganze Woche auf dem Kurs gezeigt hat?
Gute Frage. Einfach, ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, habe die Bälle super getroffen die ganze Woche. Und dann steigert sich natürlich das Selbstbewusstsein. Und ja, heute war auch wieder eine super von Tee to Green. Und ja, war alles ziemlich gut.
Und die Form ist auch gut, aber hat er was Besonderes geändert für das Turnier?
Putter, ich bin wieder zurück zu meinem Claw-Griff gegangen, wo ich auch schon Erfolg hatte. Der hat diese Woche definitiv besser funktioniert als die Wochen zuvor. Und wenn der funktioniert, ist natürlich spielt sich immer einfacher. Aber Tee to Green war diese Woche einfach herausragend.
Am Ende Platz 2, viele Punkte gewonnen für das Race to Dubai. Wie sieht er denn die Chance auf die Tourkarte?
Ich weiß noch gar nicht, wo ich genau stehe. Also ich muss mir das alles genau mal angucken, aber ich gebe alles, also ich versuche alles noch dieses Jahr die European-Karte klar zu machen.
Na, wir drücken jedenfalls die Daumen. Max Kiefer und Marcel Siem landeten übrigens auf dem geteilten 15. Rang. Und mehr zu diesem Turnier und allen aktuellen Themen aus der Welt des Golfsports hört ihr natürlich heute nur bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Heute in der Sportgeschichte.
Ganz historisch war das noch nicht, was Matthias Schmidt gemacht hat, aber historisch war das, was heute vor 48 Jahren passierte. Am 20. September 1973, dann haben nämlich Tennisstar Billie Jean King, die damalige Nummer 1 der Weltrangliste, Rache, stellvertretend für alle Frauen dieser Welt im Battle of the Sexes in Houston.
Gegen Bobby Riggs, dem alten Chauvinisten, er hat wenige Monate zuvor in einem Schaukampf Margaret Court vernichtend geschlagen. 6:1 und 6:1. Als Muttertagsmassaker war dieses Duell in die Geschichte eingegangen.
Damals wusste man noch nicht, was Margaret Court für eine homophobe Hexe werden würde. Da war noch Bobby Riggs, der Chauvinist, der große Gegner. Aber gut, am Ende waren sie beide. Da war der Chauvinist vielleicht noch der Sozialverträgliche. Egal, es war auf jeden Fall ein Sieg, der den 55-jährigen Riggs sehr siegessicher gemacht hatte, auch mit dem Blick auf das Spiel gegen dann Billie Jean King. Ohnehin war er ja als Macho verschrien. Öffentlich hatte er immer wieder bekräftigt, dass er Frauentennis für Firlefanz halte. Frauen möge er aber im Bett und in der Küche.
Was für ein Spruch, ja. Und die Quittung gab's dann in einem Showkampf gegen Billie Jean King. Die zahlte ihm all das heim. 6:4, 6:3, 6:3. Sie gewann das Ding glatt in 3 Sätzen. Eine weltweit wirklich beachtete Lektion.
Und sie sagte später, dieses Match war eine ideale Plattform für mich, um für die Gleichberechtigung zu kämpfen. Es war ein geschichtsträchtiger Moment.
Ja, und diese Geschichte des Battle of the Sexes wurde 2017 dann auch verfilmt und auf die Hollywood-Leinwand gebracht mit Emma Stone und Steve Carell.
Stand jetzt aktuell.
Und das deutsche Tischtennis, das sorgt weiter für Furore. Bei der EM, da haben sie ja schon abgeräumt. Bei Olympia haben sie auch für jede Menge Spaß und Medaillen gesorgt. Und jetzt haben Patrick Franziska und Nina Mittelham auch beim Europe Top 16 in Thessaloniki in Griechenland abgeräumt. Die beiden Einzeltitel gewonnen.
Ja, und das Europe Top 16 ist das wichtigste kontinentale Einzelturnier nach dem EM-Turnier, muss man sagen, und wird seit Jahren übrigens von den deutschen Stars dominiert.
Ja, bei den Herren wird es als Top 16, beziehungsweise überhaupt als Top 16 seit 2015 ausgetragen. Vorher hieß es ja Top 12 und seit 2015 haben immer nur die Deutschen das Top 16 gewonnen. Ovtcharov 4-mal, Boll 2-mal und jetzt Patrick Franziska und Boll um Ovtcharov, die hatten nach ihrer Olympiateilnahme in diesem Jahr dann auch auf den Start verzichtet. Und bei den Frauen, da gewann vor Nina Mittelham 2-mal Petrissa Solja in Folge.
Also ist das jetzt der 3. deutsche Doppelsieg in Folge und das war im Falle von Patrick Franziska sogar eine kleine Überraschung, denn im Halbfinale hatte er den 9 Plätze höher eingestuften Weltranglisten 9. und WM-2. Matthias Falk geschlagen und dann im Endspiel den Portugiesen Marcos Freitag klar ausgeschaltet.
Und auf Mittelhams Weg zum Sieg lag im Viertelfinale auch die österreichische Europa-Ranglisten-Erste Sofia Polchanova und der ließ sie beim 4:1 keine Chance, schlug dann auch die portugiesische Europaspielgewinnerin Fujiu, also alles andere als Laufkundschaft.
Und der Sieg von Mittelham ist dann auch ein schöner Einstieg für die neue Bundestrainerin Tamara Boros. Die hat ja nach Olympia von Ji Shep übernommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Vor allem steht bei der Rad-WM im belgischen Flandern dann heute das Zeitfahren der Frauen über 30,3 Kilometer auf dem Programm.
Titelverteidigerin ist Anna van der Breggen aus den Niederlanden, die ist allerdings nicht am Start, dafür aber zwei deutsche Olympiasiegerinnen, Lisa Brennauer und Lisa Klein, die hatten in Tokio gemeinsam auf der Bahn Gold geholt.
So sieht's aus und jetzt sind sie auch auf der Straße dabei und Brennauer, die war bereits 2014 mal Zeitfahrweltmeisterin gewesen und zählt jetzt 7 Jahre später wieder zu den Podestanwärterinnen und während wir das sagen, ging ja dann am gestrigen Tag auch die Ankündigung raus, dass Toni Martin, der mehrfache Zeitfahrweltmeister, der dann gestern bei den Herren dann nochmal Sechster geworden ist, nach dem Mannschaftsrennen am Mittwoch dann seine Karriere beenden wird. Aber das ist dann erst Thema, ne? So weit sind wir noch nicht.
Ja, ne, wenn er es dann auch gemacht hat, ne? Aber genau. Die Ankündigung ist jedenfalls da. Los geht es um 14.40 Uhr und außerdem kickt die Serie A. Udinese Calcio und Napoli treten gegeneinander an und in Spanien empfängt der FC Barcelona den FC Granada.
Und über all das halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell und frisch auf dem Laufenden. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de Universum werden euch da auch wieder begegnen. Die sind als Experten sehr gerne gesehen bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Und ihr könnt das Ganze hören im Webstream auf sportradio-deutschland.de und natürlich über DAB+.
Und was machen wir? Wir sind ab 7.07 Uhr morgen früh wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Ganz genau, und da haben wir Sport für die Ohren. Rund um die Uhr heute dann auch ganz neue Folgen. Natürlich, Andreas hat es vorhin schon gesagt, nur Golf. Das liegt mir natürlich persönlich besonders am Herzen. Das werde ich gleich mich dann drum kümmern, dass die aktuelle Folge dann auch möglichst bald im Podcatcher eurer Wahl landen wird. Wir haben eine neue Ausgabe von Chip in Charge. Wir haben, guckt einfach mal rein. Klickt euch mal durch. Ihr habt ja Zeit bis morgen, bis wir wieder da sind. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Startet gut in die neue Woche.
Oh ja, schöne Woche.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.